NDR Kultur. Das Gespräch.
Dazu begrüßt sie Andrea Schwitzer. Hallo. Ich möchte eine Lanze brechen für ein Denken, das Grauzonen und unscharfe Grenzen ernst nimmt. Das sagt Frank Zachos, Biologe aus Kiel und Autor des Buches »Die Natur kennt feine Grade«, ein biologischer Faktencheck für hitzige Debatten um Vielfalt, Glauben und Identität. Damit ist er heute zu Gast. Herzlich willkommen bei NDR Kultur, Frank Zachos.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind mir aus Wien zugeschaltet, quasi direkt von Ihrem Arbeitsort. Sie sind Kurator für Säugetiere am Naturhistorischen Museum. Und das muss ein fantastisches Haus sein, Herr Zachos, habe ich gelesen. Ich war noch nie da.
Ja, das sollten Sie unbedingt nachholen. Es ist ein wunderschönes Gebäude mit noch viel schönerem Inhalt. Mit über 30 Millionen Exemplaren in unseren Sammlungen sind wir eine der größten naturkundlichen Sammlungen weltweit.
Findet man da auch Ihr Lieblingstier?
Ja, man findet auch mein Lieblingstier. Das Lieblingstier ist ein Blaubock oder der Blaubock. Das ist eine leider ausgestorbene Antilopenart, die vor 200 Jahren im südlichsten Afrika ausgerottet wurde. Und wir haben also viele Museumsexemplare, die angeblich Blauböcke sein sollten, auch genetisch untersucht und haben gefunden, es gibt tatsächlich nur wahrscheinlich bis jetzt 6 Exemplare, 2 Paar Hörner und 4 aufgestellte Exemplare, also ausgestopfte Exemplare. Wir haben eines dieser 4 und es ist das einzige Weibchen. Mit den modernen Methoden der Genetik kann man sich da wirklich austoben und Fragen beantworten, die man vorher nicht beantworten könnte. Zum Beispiel genaue Verwandtschaftsverhältnisse zu noch lebenden Arten, aber auch einen Einblick bekommen in die genetische Vielfalt dieser letzten Population, die um 1800 eben ausgestorben ist.
Wenn Sie die Genetik ansprechen, könnte man den Blaubock wiederbeleben?
Also noch nicht. Ich will nicht ausschließen, dass das irgendwann möglich ist. Das Genom, also die gesamten genetischen Informationen liegen vor, wie auch für viele andere Arten, inklusive Mensch. Das, was man allerdings im Moment immer so durch die Presse geistern hört, wenn von diesem De-Extinction die Rede ist, also von dem Rückgängigmachen des Aussterbens, das ist bei der momentanen Technologie etwas ganz anderes und eigentlich eine Mogelpackung. Was da gemacht wird, ist, dass man mit der Kenntnis des Genoms der ausgestorbenen Art eine nah verwandte Art nimmt und in deren Genom einige Merkmale verändert, dass sie so sind wie bei der ausgestorbenen Art. Das ist im Grunde genommen so, als ob man einen Löwen in dem Genom an den Stellen, die für die Fellfärbung verantwortlich sind, verändert, sodass er so rötlich ist und Streifen hat und das Ganze dann als Tiger verkauft. Aber auch ein Löwe mit Streifen ist noch ein Löwe.
In Ihrem Buch »Die Natur kennt feine Grade« geht es um lebende Tiere, also vor allem um ein bestimmtes Säugetier, den Homo sapiens. Der Untertitel, den habe ich ja schon genannt, ein biologischer Faktencheck für hitzige Debatten um Vielfalt, Glauben und Identität. Welche Debatte oder vielleicht auch welche Argumentationslinie hat Sie denn dazu bewogen, sich da in die Materie zu begeben und dieses Buch zu schreiben?
Das war ein längerer Prozess. Ich habe neben Biologie auch Philosophie und Wissenschaftsgeschichte studiert und bewege mich auch so ein bisschen in den Grenzbereich dieser 3 Disziplinen meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit. Insbesondere habe ich mich sehr intensiv mit Grundlagen von Klassifikationen beschäftigt. Das heißt, wie packen wir Dinge in Schubladen? Also hier im Museum ja sogar wörtlich werden ja Exemplare in Schubladen gesteckt, je nachdem, welcher Art sie zugehörig sind. Nun ist es aber so, dass die Natur in fast allen Bereichen, es gibt da Ausnahmen, aber sehr wenige, kontinuierlich variiert. Das heißt, immer so diese Dichotomie, dieses Entweder-Oder, 1 oder 2, 0 oder 1, wird der kontinuierlich variierenden Natur eigentlich gar nicht so gerecht. Und das führt dann zu Schwierigkeiten in der biologischen Klassifikation, aber im Ergebnis dann eben auch zu Schwierigkeiten in unseren Alltagsklassifikationen. Unsere Sprache ist diskret, aber die Natur variiert eben kontinuierlich. Da gibt es also ein Spannungsverhältnis. Unsere Einteilungen auch von Menschen, auch von bestimmten Eigenschaften von Menschen in so schön voneinander getrennte Schubladen, die ist eigentlich nur eine sehr ungenaue Annäherung. Und der zweite Punkt, der mich bewegt hat, war, dass ich aus der Wissenschaftsgeschichte war mir das natürlich bewusst, dass es schon im Grunde genommen seit 200 Jahren so läuft, aber waren immer wieder Fälle, wo die Biologie instrumentalisiert wurde in kulturellen, ideologischen, politischen Debatten, um einer bestimmten Sichtweise, die aber keine wissenschaftliche Sichtweise ist, sondern eine ideologisch-politische, um dieser Sichtweise Gewicht zu verleihen und angeblich eben auch wissenschaftliche Autorität zu vermitteln.
Haben Sie da ein Beispiel für uns?
Ein ganz konkretes Beispiel aus der Gegenwart sogar ist im Zusammenhang mit menschlicher Sexualität, wenn es etwa darum geht, ob Homosexualität etwas Natürliches oder Unnatürliches sei. Da ist zunächst einmal schon ein gedanklicher Fehler dahinter, weil was natürlich und was unnatürlich ist, ist das eine. Was moralisch gut oder schlecht oder richtig oder falsch ist, ist das andere. Und man begeht eben einen solchen naturalistischen Fehlschluss, wenn man vom Sein auf Sollen schießt. Und häufig wird aber versucht, Homosexualität wohlmeinend moralisch zu untermauern mit dem Verweis, dass so etwas im Tierreich gang und gäbe ist. Und von der Gegenseite wird häufig behauptet, das sei eben ein unnatürliches Verhalten, wobei unnatürlich hier eben normativ gebraucht wird, also im Sinne von etwas Abartiges oder sogar Perverses. Und es wird aber dennoch immer wieder versucht, mit der Biologie zu argumentieren. Und ein besonders extremer Fall war ein Interview mit einem deutschen Biologieprofessor, der auf einer sehr konservativen Plattform im Internet gefragt wurde, was er als Evolutionsbiologe von der Ehe für alle, also auch der Homo-Ehe, hält. Und er hat also gesagt, für ihn seien homosexuelle Paare sterile, asexuelle Erotikduos ohne jedes Fortpflanzungspotenzial. Das ist natürlich einerseits menschenverachtend, andererseits ist aber relativ interessant, wenn man sich anguckt, was ein Biologieprofessor da an biologischen Begriffen verwendet. Asexuell, steril, ohne Reproduktionspotenzial. Nichts davon trifft auf homosexuelle Menschen zu. Das heißt, hier ist ein Biologieprofessor, der aus ideologischen Gründen versucht, seine Homophobie, anders kann man es ja nicht nennen, in irgendeiner Weise zu autorisieren und dabei biologischen Unsinn erzählt. Also das war für mich auch so ein Beispiel dafür, wie verblendet man sein kann, obwohl man es eigentlich besser wissen sollte. Und was vielleicht fast noch interessanter, allerdings subtiler ist, ist die Frage selber. Da wird ja ein Biologieprofessor gefragt, was er von der Ehe für alle hält. Die Ehe für alle ist aber kein biologisches Phänomen. Die Ehe für alle ist eine juristische und eine staatliche Institution. Was hat das mit Biologie zu tun?
Da wird ziemlich, da wird ziemlich viel vermischt, auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus mit gleichgeschlechtlichem Sex bei anderen Lebewesen in der Natur?
Gang und gäbe überall. Also das, je mehr man guckt, desto mehr findet man. Es sind, ich glaube, mittlerweile über 1500 Arten, bei denen das bekannt ist. Auch bei vielen Säugetieren ganz besonders häufig vorkommt, ist es bei Primaten, also unserer Verwandtschaft. Und sogar innerhalb der Primaten wird es umso häufiger, je näher man sich dem Ast nähert, auf dem auch wir sitzen. Also gleichgeschlechtlicher Sex kommt bei allen möglichen Arten vor, von Wirbellosen über Fische, Vögel bis hin zu Säugetieren. Das ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit Homosexualität. Homosexualität ist ja auch, Homo- und Heterosexualität ist wieder so eine Dichotomie. Das ist aber ein Kontinuum. Und tatsächlich gibt es in der Tierwelt so gut wie keine Individuen, keine bekannten Individuen, die ausschließlich homosexuell sind. Also es ist immer irgendwie eine Form von Bisexualität. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen.
Es gibt's, oder?
Schafe. Also es gibt durch und durch schwule Schafe. Aber außer bei Schafen ist es meines Wissens noch nicht gefunden worden. Da ist es meistens so, dass die Individuen dann sexuelle Aktivität zeigen mit dem eigenen Geschlecht, aber auch mit dem anderen Geschlecht.
Also Bisexualität in der Tierwelt total normal. Um nochmal auf diese Homosexualität oder halt eben gleichgeschlechtlichen Sex zurückzukommen, das ist ja eigentlich evolutiv gar nicht wünschenswert. Also wie kommt es denn, dass Tiere sich bei der Partnerwahl mal auf die eine, mal auf die andere Seite schlagen?
Ja, also es wurde lange behauptet eigentlich mehr, dass Homosexualität ein evolutionsbiologisches Paradoxon sei. Denn es führt ja nicht zur Fortpflanzung. Und die Nährung in der Evolutionsbiologie ist natürlich immer die Weitergabe der eigenen Gene. Und das ist eine Sackgasse. Allerdings hat es sich schon gezeigt, dass insbesondere bei Säugetieren die Homosexualität oder das homosexuelle Verhalten insbesondere bei den Arten auftritt, die sehr sozial sind. Das heißt, Sexualität, heterosexuelle wie homosexuelle Sexualität, ist so eine Art sozialer Kitt, der Bindungen bestärkt, der Aggressionen mindert. Und ganz interessant ist es, dass insbesondere bei Männchen von Säugetierarten, bei denen es vorkommt, dass manche Männchen andere Männchen töten, dass bei diesen Arten das homosexuelle Verhalten von Männchen besonders ausgeprägt war. Das heißt, hier kann man schon vermuten, dass es auch dazu beiträgt, möglicherweise fatale Konsequenzen zu verhindern. Und beim Menschen ist es ja auch nicht anders. Kein Mensch würde behaupten, Sexualität bei uns diene nur der Fortpflanzung. Wir haben als Menschen immer so ein bisschen das Bestreben, uns einzigartig zu machen. Aber die allermeisten dieser angeblich einzigartigen menschlichen Merkmale findet man in der einen oder anderen Form eben auch bei Tieren.
Da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen, aber zuerst nochmal, was machen wir jetzt mit diesem Wissen über eben gleichgeschlechtlichen Sex bei anderen Lebewesen? Inwiefern kann es uns helfen bei unseren Debatten, die wir ja als Menschen untereinander führen?
Also nochmal, da ist Vorsicht geboten. Was wir sagen können ist, gleichgeschlechtliches Sexualverhalten ist etwas, was in der Natur in unendlicher Zahl vorkommt. Bei sehr vielen Arten, es wird noch viel mehr geben, bei denen man noch nicht genau hingeschaut hat. Das heißt, wer jetzt in irgendeiner Weise interessiert daran ist, kommt das nur beim Menschen vor oder wie weit ist das verbreitet? Die Antwort, denke ich, ist gegeben. Es ist ein weit oder weitest verbreitetes Merkmal. Ich werde immer extrem zurückhaltend mit dem Ableiten von normativen, von moralischen Vorstellungen aus dem, was wir in der Natur vorfinden. Wir sollten uns nicht auf die Frage, was gibt es und was gibt es nicht, verlassen, wenn wir menschliches Verhalten bewerten in einem moralischen Sinne. Was wir für gut oder für schlecht, für richtig oder für falsch halten, darüber sollten wir uns anders verständigen als mit dem Blick auf die Natur. Die Natur ist einfach, Sollen kommt in der Natur nicht vor, steht bei Immanuel Kant. Das Sollen, das bringen wir hinein. Der Schluss vom Sein auf Sollen ist eben dieser naturalistische Fehlschluss, der vielfach auch für Leid gesorgt hat. Davon würde ich dezidiert die Finger lassen.
Wir sind immer noch selbstbestimmt.
Ganz genau, wir sind selbstbestimmt. Wir sind nicht die Sklaven, wir sind das Ergebnis, aber nicht die Sklaven der Evolution. Und wir können uns wunderbar über alles Mögliche hinwegsetzen. Das tun wir in anderen Bereichen ja auch. Es ist ja auch nichts, in Anführungszeichen, Unnatürliches, dass es Gewalt gibt. Und trotzdem reglementieren wir diese Gewalt extrem und aus gutem Grund. Wir sind selbstbestimmt, wir können entscheiden, wie wir uns verhalten. Aber wir müssen auch nicht verleugnen, dass wir bestimmte biologische Spuren, evolutive Spuren noch in uns tragen und die teilen mit anderen Säugetieren.
Nochmal zur Exklusivität. Also ich habe beim Lesen Ihres Buches gedacht, es ist ja eigentlich paradox. Also zum einen suchen wir in der Tierwelt nach Erklärungen für unser eigenes Leben. Zum anderen stellen wir uns ganz klar über andere Lebewesen und tun so, als wären die wirklich wichtigen Eigenschaften oder ich sage Errungenschaften uns vorbehalten. Das ist so eine ambivalente Geschichte. Und wir haben noch nicht mal recht damit, dass wir glauben, Moral ist, oder Gerechtigkeitssinn ist etwas, was uns Menschen einzigartig macht, oder?
Also ich kann mich erinnern, seit meiner Kindheit, das muss jetzt nicht immer der Stand der Wissenschaft gewesen sein, aber sagen wir mal so der Stand der Populärwissenschaft, was man so in den Büchern liest, gab es eben so verschiedene Merkmale oder eine regelrechte Evolution von angeblichen Alleinstellungsmerkmalen. Da war irgendwann mal hieß es, wir sind die Einzigen, die Werkzeuge benutzen. Da hat man gefunden, dass das viele Tiere auch tun. Dann hieß es aber, wir seien die Einzigen, die Werkzeuge herstellen. Dann hat man auch das gefunden. Dann hieß es, wir seien die Einzigen, die Trauer empfinden können über den Verlust von Artgenossen. Dann hat man auch das bei anderen gefunden. Wir seien die Einzigen mit einem Gerechtigkeitsempfinden oder auch mit einem Selbstbewusstsein, dass wir eine Vorstellung von uns selbst haben. Und da gibt es diese Spiegelversuche, aus denen man ableiten kann, dass also eine ganze Reihe von Säugetieren und auch Vögeln sehr wohl einen Begriff von sich selbst haben. Mhm. Also all das haben wir ein Stück weit verloren. Das ist jetzt auch nicht so fürchterlich überraschend, denn wir sind ja auch ein Produkt der Evolution und dass Merkmale, die wir haben, in irgendeiner Form schon bei unseren Vorfahren, damit auch bei den Verwandten, die auf diese gemeinsamen Vorfahren zurückgehen, vorhanden sind, ist eigentlich etwas ganz Normales, genauso wie wir zwar eine ganz besondere Hand haben, aber natürlich ist die der Hand von Affen relativ ähnlich. Das heißt, es ist vielleicht mehr ein Unterschied, wie man im Englischen sagt, ein Difference in degree und nicht in kind, also mehr ein quantitativer als ein qualitativer Unterschied. Und weil Sie den Gerechtigkeitssinn angesprochen haben, also da gibt es durchaus Versuche mit vor allen Dingen Primaten, wo man also ganz klar gesehen hat, auch die haben ein Gefühl dafür, was gerechtes Verhalten ist und was nicht.
Das ist ein ganz toller Versuch. Können Sie den nochmal nacherzählen?
Also das ist nicht mein Versuch gewesen, natürlich. Das war, glaube ich, aus der Arbeitsgruppe des jüngst verstorbenen, vereinten Biologen und Primatologen Franz de Waal. Und die haben das schon vor vielen Jahren gemacht. Aber so richtig bekannt geworden ist das durch ein Video, das vor einigen Jahren veröffentlicht wurde und durch die Medien ging. Das war der Versuchsaufbau mit zwei Kapuzineräffchen. Das sind Neuweltaffen, also in Südamerika lebende Affen, nicht mal besonders nahe mit dem Menschen verwandt innerhalb der Primaten. Und da waren zwei dieser Äffchen, die waren in zwei Käfigen, die direkt nebeneinander standen. Das heißt, die konnten sich sehen. Und die hatten gelernt, eine kleine Aufgabe auszuführen. Und als Belohnung dafür haben sie jedes Mal ein kleines Leckerli bekommen und haben also auch gesehen, was der andere für ein Leckerli bekommt. Und dieses Leckerli war am Anfang noch relativ bescheiden. Das waren nämlich Gurkenstückchen. Gurke ist ja noch nicht so spektakulär, aber besser als nichts. Das heißt, die Äffchen haben dann ihre Aufgabe ausgeführt und haben dafür immer Gurke bekommen. Und dann hat die Biologin, die diesen Versuch durchgeführt hat, einem der beiden Affen für diese Aufgabe eine Traube gegeben. Und die ist natürlich deutlich besser. Das war also eine Gehaltserhöhung, wenn man so will. Der andere Affe, man sieht schon, der sieht das und freut sich, weil er intuitiv wohl davon ausgeht, dass er auch gleich eine Traube bekommt. Er macht also diese Aufgabe ganz brav, kriegt aber wieder eine Gurke. Und er rastet völlig aus. Also er rüppelt an den Gitterstäben, er isst die Gurke nicht mal, die ja bis gerade eben völlig in Ordnung war. Er schmeißt die Gurke der Biologin an den Kopf und macht die Aufgabe nochmal, weil er dachte, das wäre ein Fehler, kriegt aber wieder Gurke und rastet wieder aus. Also er hat im Grunde genommen gleichen Lohn für gleiche Arbeit gefordert, was man ja auch verstehen kann. Das heißt also, diese Form von Gerechtigkeitsempfinden, die muss sehr, sehr alt sein. Denn der letzte gemeinsame Vorfahr von uns und diesen Kapuzineräffchen hat vor vielen Millionen Jahren gelebt.
Weiß Frank Zachos, das ist das Gespräch auf NDR Kultur mit dem Zoologen, Evolutionsbiologen, Philosophen, 1974 in Kiel geboren und heute eben Kurator für Säugetiere am Naturhistorischen Museum in Wien. Nochmal ein Zitat aus Ihrem Buch, Die Natur kennt feine Grade. Sehr wenig in der Natur ist wirklich streng binär. Da sind wir quasi wieder bei Ihrem Wunsch nach der Akzeptanz der Grauzonen. Also eigentlich ein Zitat, was es sehr gut auf den Punkt bringt, oder?
Ja, das stimmt. Also wir als Menschen sind wahrscheinlich in irgendeiner Weise so verdrahtet, dass wir immer so in Kategorien denken. Diese Kategorien, die haben wir gerne schön voneinander getrennt, nicht? So wie Farben, aber auch Farben gehen ineinander über. Und so ist es mit den meisten Dingen in der Natur. Mein Zugang zu diesem Thema und die Sensibilisierung für derartige Grauzonen war tatsächlich die biologische Klassifikation, die Taxonomie, wo ich mich sehr intensiv, auch theoretisch, mit dem Artproblem in der Biologie beschäftigt habe. Was ist eine Art? Und das Problem ist natürlich, dass Arten und diese Klassifikation diskret ist. Das heißt, wir haben immer A oder B oder C oder D, dass aber der Evolutionsprozess natürlich kontinuierlich verläuft. Das heißt, man muss geradezu erwarten, dass es Populationen gibt, die zwar voneinander entfernt, ein Stück weit voneinander entfernt sind, aber eben nicht so weit voneinander entfernt, dass man normalerweise von Arten sprechen würde. Und in dieser Grauzone ist es eben ein Stück weit willkürlich, wie man Klassifikationen durchführt. Insbesondere natürlich auch, wenn es um die Klassifikation des Menschen geht, sei es jetzt um die Klassifikation unserer Sexualität, sei es die Klassifikation unserer Geschlechter, sei es die Klassifikation unserer menschlichen Populationen und diese ewige Frage nach Menschenrassen. All diese Fragen werden von dem gleichen Problem der Grauzonen betroffen und in gewisser Weise auch überschattet.
Das bringt mich zur kontroversen Debatte eben gerade über Geschlechter. Also Gender ist so richtig zum Reizwort geworden. Inwiefern spielt das in der Tierwelt eine Rolle oder ist das Thema, also auch diese Transgeschlechtlichkeit?
Das gibt es scheinbar auch im Tierreich. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil Transgeschlechtlichkeit in aller Regel beim Menschen erfahrbar wird durch Selbstzuschreibung, durch Selbstidentifikation. Also eine Person definiert sich selber und teilt das mit, wie sie sich empfindet. Das ist natürlich bei Tieren ein bisschen schwieriger. Allerdings, wieder der Verhaltensforscher Franz de Waal, der sagte, er hat also viele Menschenaffengruppen detailliert untersucht und er sagte, es ist immer wieder vorgekommen, dass es dort Individuen gab, deren Verhalten, und das ist ja auch bei Menschenaffen ein Stück weit kultiviert und erlernt. Also auch bei Menschenaffen gibt es nicht nur das biologische Geschlecht, sondern eben auch das soziale Geschlecht, also Gender. Und immer wieder hat es dort auch Individuen gegeben, die sich verhalten haben wie ein Geschlecht, aber deren biologisches Geschlecht dem nicht entsprach.
Bleiben wir zum Schluss mal noch beim Menschen und da komme ich jetzt zu diesem schwierigen Begriff Menschenrasse. Wenn Sie jetzt gerade auch schon von Gewalt gesprochen haben, gibt es Völker, die gewalttätiger sind als andere? Gibt es welche, die intelligenter sind als andere, fürsorglicher als andere? Das ist ja auch eine große Debatte, die auch in der Geschichte oft geführt wurde, auch um Gründe zu finden, Menschen zu versklaven beispielsweise. Also gibt es dafür biologische Anhaltspunkte?
Also das ist ein schwieriges und großes Thema.
Ja.
Es gibt durchaus Unterschiede zwischen menschlichen Populationen. Selbstverständlich gibt es die. Also so wie es Unterschiede gibt zwischen Schimpansenpopulationen und zwischen, weiß ich nicht, Amselpopulationen, gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen menschlichen Populationen. Was es nicht gibt, ist irgendeinen Hinweis, dass eine dieser menschlichen Populationen intellektuell, moralisch, kreativ oder wie auch immer einer anderen überlegen wäre. Das ist rassistisches Wunschdenken. Interessant ist, dass, wenn man schon von Menschengruppen spricht, Unterschieden, dass das Ergebnis, was man bekommt, überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was traditionell als Menschenrassen bezeichnet wurde. Also dieser Menschenrassenbegriff, der war ursprünglich, der kommt natürlich aus Europa, und das war ursprünglich der Versuch, kontinentale Menschengruppen zu unterscheiden, vor allen Dingen an äußeren Merkmalen, so wie Hautfarbe, Haarfarbe und dergleichen, Statur. Das heißt also, es gab Afrikaner, es gab die Europäer oder Eurasiaten, es gab die Ostasiaten, die Nordamerikaner und vielleicht noch Australier. Die findet man eben gerade nicht, wenn man sich die Struktur der menschlichen Population anschaut. Tatsächlich ist es so, dass also ein Japaner und ein Deutscher oder eine Deutsche sich genetisch viel, viel näher stehen, als dass zwei beliebig gewählte Menschen in Afrika südlich der Sahara sind. Also ein Großteil der menschlichen Vielfalt, der genetischen menschlichen Vielfalt, findet sich in Afrika südlich der Sahara und nur ein Bruchteil außerhalb davon. Der Grund dafür ist, dass wir aus Afrika stammen. Das heißt, es hat mehrere unterschiedlich erfolgreiche Auswanderungswellen, auch von Homo sapiens und einigen anderen Menschenarten, gegeben. Aber immer nur ein kleiner Teil der Ursprungspopulation und damit auch nur ein kleiner Teil der menschlichen Vielfalt hat es aus Afrika hinaus geschafft. Und dann haben wir uns weltweit verbreitet, mit dem Ergebnis, dass alle Menschen außerhalb Afrikas einander sehr, sehr ähnlich sind. Die Unterschiede, die diese Menschen aufzeigen, sind also im wahrsten Wortsinne oberflächlich. Das ist vielleicht die Hautfarbe, die Körpergröße, die Haarfarbe oder die Augenfarbe. Aber darunter sind wir extrem homogen außerhalb Afrikas. Also das sollte jeglichen Argumenten, die in Richtung Kontinentalrassen gehen, den Boden unter den Füßen wegziehen. Also Vermischung ist etwas, das die Geschichte von Homo sapiens von Anbeginn bis heute durchzieht. Und der Versuch, Gruppierungen auf Rassenniveau zu unterscheiden, das ist ad absurdum geführt.
Die Natur kennt feine Grade, so heißt das Buch von Frank Zachos. Also Sie tragen da biologische Fakten zusammen, um eben die ganzen kontroversen Diskussionen unserer Zeit, zum Beispiel zu Gender oder zu Homosexualität oder eben zu Menschenrassen, sage ich jetzt nochmal diesen schwierigen Begriff, so ein bisschen zu entschärfen. Jetzt ist es aber so, die Natur liebt Vielfalt, die Gesellschaft leider hasst sie. Was machen wir denn jetzt damit, Herr Zachos?
Das liegt ja an uns. Also die Natur können wir nicht so ohne weiteres ändern und da gibt es auch keinen Grund. Aber ob wir Vielfalt ja hassen oder lieben, ob wir sie annehmen, ob wir sie genießen auch, das liegt ja an uns. Und ich denke, wir sollten auch von dieser Gleichmacherei weg. Also wenn wir Vielfalt lieben, dann können wir auch nicht alle gleich sein. Und das müssen wir auch nicht. Worum es ja wirklich geht, und das wackelt auch in dem Buch, ist ja nicht Gleichheit, sondern es ist Gleichwertigkeit. Also dass, obwohl Menschen eben unterschiedlich sind, dass sie alle denselben Wert haben. Und wenn wir uns darauf einigen können, glaube ich, ist die Vielfalt etwas, das unser aller Leben extrem bereichert.
Das heißt, vielleicht nochmal konkret auf die Natur, was können wir denn jetzt von ihr lernen? Oder wo sagen Sie, da lassen Sie uns hinschauen, das machen andere Lebewesen, da sind sie uns voraus, wo wir doch als Menschen immer denken, wir stehen über allen anderen Lebewesen.
Ich habe es ja schon angedeutet, ich bin nicht der größte Fan davon, unsere Verhaltensweisen, auch unsere Moralvorstellungen irgendwo abzuschauen. Aber Wir haben vorhin über sexuelles Verhalten gesprochen. Also mir ist kein Tier bekannt. Ich habe von nichts gelesen, wo irgendein Tier wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminiert worden wäre von den anderen. Das scheint für Tiere etwas ganz Normales zu sein, dass Männchen mit Männchen manchmal aktiv sind, im Weibchen mit Weibchen. Und das wäre etwas vielleicht, das wir uns in der Tat abschauen können.
Vielen Dank, Frank Zachos, für den Besuch bei In der Kultur. Und liebe Grüße nach Wien.
Vielen Dank für die Einladung und Grüße in den Norden, meine alte Heimat.
Die Natur kennt feine Grade, so heißt das Buch von Frank Zachos, ein biologischer Faktencheck für hitzige Debatten um Vielfalt, Glauben und Identität. Erschienen im Leikam Buchverlag, 304 Seiten kosten 25,50 Euro. Mein Name ist Andrea Schwietzer.
NDR Kultur.